Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
So, da sind wir also wieder. Das Warten hat ein Ende. Endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Anpfiff 15:30. Kurz vor dem Saisonstart gibt es wie bereits im letzten Jahr von uns die obligatorische Saisonvorschau. Trotz Familienurlaub und Umzugsstress haben auch Fabio und Sören die Zeit gefunden und genutzt, sich perfekt vorzubereiten. Und wenn die Technik jetzt nicht streikt, solltet ihr auch wieder die sympathischen Stimmen von Sören und Fabi hören.
Ja, moin aus dem Norden, hallo.
Hallo, hier die sympathische Stimme aus Meerbusch. Sören ist ja der Gegenpart, also von daher, die sympathische Stimme ist da, die weniger ebenfalls.
Sehr schön, schön eure Stimmen wieder zu hören, Jungs. Sommerpause ist vorbei. Ja, Season Nummer 2 für uns, Podcast. Erstes Jahr haben wir gut rumbekommen und jetzt wollen wir auch das zweite Jahr angehen. Das zweite Jahr ist ja bekanntlich das schwerere von allen und dann schauen wir einfach mal, wie wir uns da so durchschlagen. Heute auf dem Programm große Saisonvorschau. Jetzt am Freitag geht es endlich wieder los. Auftaktspiel Bayern in Frankfurt. Wollen wir ganz kurz noch auf den gestrigen Sonntag zurückblicken. Ich glaube, ein paar Worte müssen wir darüber verlieren. Das Intro hatte ich eigentlich anders geplant, aber leider können wir keinen Europameisterschaftstitel verkünden für die deutschen Frauen. Aber alles in allem, glaube ich, haben uns die letzten 3 Wochen mit der Mannschaft und den Spielerinnen und dem Turnier richtig viel Spaß gemacht.
Na komm, Sören, hau mal raus.
Absolut,
ich bin neuer Fan.
Absolut überzeugt vom Frauenfußball. Nein, ich hatte so meine Skepsis vor dem Turnier, muss aber dann sagen, die letzten Wochen, während es dann losging oder als es die Deutschen gute Auftritte hatten, war ich überzeugt davon. Wobei ich jetzt sagen muss, die letzten 8 Minuten des Finalspiels haben mir dann wieder den Zauber so ein bisschen genommen. Denn der Frauenfußball hat auch das, was den Männerfußball im Moment nicht so attraktiv macht, nämlich Theatralik und Zeitspiel. Also so ein großer Unterschied ist dann doch nicht da. Aber zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, richtig gutes Turnier von unserer deutschen Mannschaft. Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken mit einem bitteren Ende. Aber ich glaube, damit kann man auf jeden Fall leben, kann man stolz sein auf die Leistung. Und jetzt liegt es natürlich an den Männern im Winter nachzuziehen.
Ja, genau. Ich glaube, wir können positiv da in die Zukunft blicken. Fabian, die nächste Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Viele junge Spielerinnen im Kader. Der Kern wird zusammenbleiben. Ich glaube, mit der Mannschaft kann man positiv in die Zukunft gehen und gerade auch der Marktanteil, ich hatte jetzt gerade mal nochmal geschaut, gestern knapp 18 Millionen zu der Zeit, 65% Marktanteil, da waren glaube ich einige Leute bei, die vorher nicht so dem Frauenfußball geschaut haben, vielleicht kommt da das ein oder andere Mädchen ja auch in den nächsten Jahren wieder oder jetzt zum Sommer hin in den Fußballverein, dass da weiterhin was für Nachwuchs getan wird, ne?
Ja, also ich glaube, zum Turnier, ich glaube, es war, um fair zu sein, war das für mich, wenn die Top-Mannschaften wirklich auf dem Bildschirm zu sehen waren, dann war das durchaus teilweise oder phasenweise sehr, sehr attraktiv auch zu gucken oder gut zu gucken. Ich glaube, das kann man definitiv sagen. Ich glaube auch, dass sich so im Gesamten die Entwicklung vom Frauenfußball, speziell auf die EM bezogen jetzt, dass man wirklich auch ganz viel Schritte nach vorne gegangen ist, auch vom Niveau her, was man sehen konnte. Gestern fand ich extrem schade dann auch, als Deutscher gönnt man es dem deutschen Team. Es war eine richtig enge Kiste. Ich glaube, im Vorfeld war es auch nicht so zu erwarten, dass unsere Frauennationalmannschaft bis ins Finale vordringt. Und dann auch noch die große Chance hat, praktisch den Titel zu gewinnen. Trotzdem extrem teuer verkauft. Ich glaube aber auch, dass ein Stück weit der Titel der Engländerinnen ein bisschen die Konsequenz eigentlich aus dem ist, was die Engländer, speziell bei der Frauen Premier League, an Geld investieren. Dass man da halt einfach auch im Laufe der Zeit eine wirklich richtig schlagkräftige Truppe zusammenbekommt und mit den Engländerinnen war vom ersten Tag an zu rechnen. Und daher glaube ich auch in Summe, wenn man den Turnierverlauf betrachtet, muss man auch so fair sein, dass es dann am Ende auch einen verdienten Sieger, nämlich die Engländerinnen, gab.
Ja, bis auf den Wackler, glaube ich, im Viertelfinale dagegen gegen Spanien komplett durchmarschiert durch die Gruppenphase, teilweise auch ziemlich deutlich. Du hast gerade angesprochen, die Vermarktung und auch allgemein die Premier League im Frauenfußball. Ja, ist, glaube ich, der deutschen Liga auch noch einiges voraus, gerade auch was die TV-Vermarktung angeht. Und ja, da liegt es jetzt unter anderem auch am DFB, da vielleicht einmal die nächsten Wege einzuschlagen, dass da vielleicht dann auch mal ein paar mehr Leute am Wochenende sich ins Stadion verlaufen. Ich glaube, Schnitt war, hatte ich heute irgendwo gelesen, 804 Zuschauer. Ja, ist der Marktanteil gestern, hatte ich schon gesagt, ziemlich hoch, aber war natürlich jetzt auch keine Bundesliga und lief auch nicht viel anderes im Fernsehen. Das muss man jetzt auch alles so ein bisschen im Verhältnis sehen, ob jetzt danach in den nächsten Monaten überhaupt wieder über den Frauenfußball gesprochen wird. Aber der eine oder andere wird hoffentlich oder mit Sicherheit dann auch dort mal wieder des Öfteren ein Auge drauf werfen. Ja, eigentliche Folge heute, Bundesliga. Fabi, du hast den Vorschlag gemacht, wir teilen uns das heute auf so ein bisschen vier Kategorien. Abstiegskampf, dann so eine Gruppe mit drei, vier Mannschaften wahrscheinlich, die sich um nichts Sorgen machen muss, aber auch keine großen Ambitionen haben wird. Und ja, dann haben wir noch die Mannschaften, die um die Europacup-Plätze spielen werden. Und natürlich, ich nenne sie jetzt mal die Gruppe hinter Bayern, die Bayernjäger. Das war so ein bisschen aufteilen und ich würde sagen, zu jedem Team werden wir jetzt auch nicht bis ins letzte Detail gehen. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen das ein oder andere Mal noch vielleicht ein bisschen genauer drauf schauen und wir fangen hinten an und arbeiten uns dann so ein bisschen weiter nach oben, bis wir am Ende dann dem Fabi das Schlusswort bei den Bayern gehören wird.
Dann sind wir ja jetzt direkt am Anfang auch bei Sörens Lieblingsmannschaft, oder?
Ich schmeiß mal die erste Mannschaft mit rein.
Da ist er auf einmal ganz ruhig.
Ja, ich reagiere nicht mehr auf Provokationen anderer Leute.
Deshalb. Okay. Ah, okay. Alles Fabi gut. Schreibt jetzt auf. Mal gucken, wie lange das hält. Ja, 40 Jahre erste Liga und jetzt letztes Jahr ein Jahr Unterbrechung. Aber im Norden wird jetzt in diesem Jahr auch wieder Bundesliga-Fußball gespielt. Nach dem Abstieg im vorletzten Jahr ist der SV Werder Bremen auch wieder in der Fußball-Bundesliga vertreten. Ja, für die Bremer gilt, glaube ich, das Gleiche wie für drei, vier andere Mannschaften. Irgendwie die nötigen Punkte zusammenkratzen und im ersten Jahr versuchen, die Klasse zu halten. Wobei ich für mich da schon mal so ein bisschen den Kader überflogen habe und eigentlich der Meinung bin, dass die Bremer, auch was die Transfers jetzt in den letzten Wochen in der Sommerpause angeht, ziemlich gute Arbeit geleistet haben. Waren auch eine ziemlich eingespielte Mannschaft in der zweiten Liga. Gerade vorne die Stürmer Duxch und Füllkrug, 50 Scorerpunkte. Bremen da fast im Alleingang zum Aufstieg geschossen. Ist ein Grundgerüst und auch hinten in der Verteidigung mit Niklas Stark, Amos Pieper, grundsolide Innenverteidiger verpflichtet. Eingespielte Mannschaft, einige Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Für mich gehören die Bremer eher zu den Mannschaften, die da unten mit die besten Karten haben, sich überm Strich zu bewegen am Ende der Saison.
Ja, also das kann man, glaube ich, durchaus sagen, weil du hast es schon angesprochen, die Transfers, die sie getätigt haben, waren ja für einen Aufsteiger schon gut. Sie haben mit Oliver Birk, glaube ich, sehr talentierten Mittelfeld- oder offensiven Spieler geholt, der ja auch schon in Leipzig gespielt hat. Also das sind schon Verpflichtungen gewesen für einen Aufsteiger, die sich sehen lassen können. Zum Beispiel auch Jens Dage aus Kopenhagen für 4 Millionen mal geholt. Also da können wir hier in Bochum nur von träumen, so viel Geld auszugeben. Aber das zeigt auch, diese Region hier im Norden, die ist verrückt nach Werder Bremen. Das wird man, glaube ich, auch in der Bundesliga wieder sehen. Das ist ein Stadion, was immer voll sein wird. Es ist anders als in Fürth. Und von daher kann man sich wirklich darauf freuen, dass Werder zurück ist. Und sicherlich, wenn man die anderen Vereine vergleicht, die da unten noch so rumkrebsen, gehört Werder sicherlich dazu. Aber ich denke mal, wenn sie am Ende der Saison noch die Chance haben, Platz 16 vielleicht klar zu machen, dann würden sie es jetzt auch schon unterschreiben, weil es wird brutal schwer. Aber ein Faktor kann natürlich auch sein, diese Eingespieltheit mit der Dreierkette. Ole Werner hat einen super Job gemacht im letzten Jahr. Und ich glaube, dass Bremen sich auf jeden Fall nicht verstecken braucht in der kommenden Saison.
Ja, denke ich auch. Fabi, von deiner Seite aus noch was zu den Bremern?
Ja, also wie gesagt, ich finde halt einfach nur, wenn man jetzt beispielsweise Bremen und man kann sicherlich auch noch ein paar andere Mannschaften aus der Bundesliga in den gleichen Topf packen, sieht man einfach, wie weit letztendlich auch die Schere auseinandergeht im internationalen Bereich. Unser Aufsteiger Werder Bremen investiert im Sommer knapp 4 Millionen. Der Rest wird sich auch zeigen, weil ich glaube, der Großteil der Transfers lief ablösefrei über die Bühne. Teilweise interessante Spieler dabei, vor allem denke ich an Lee Buchanan beispielsweise. Wird sich zeigen, inwiefern Niklas Stark, auch Innenverteidiger von Hertha, wird sich zeigen, wie die Jungs letztendlich auch in das Gefüge letztendlich sich einfügen können. Aber trotz alledem, du hast es vorhin angesprochen, der Kader, bin ich auch im Vorfeld unserer Aufzeichnung mal durchgegangen. Ich denke, vom Kader her ist durchaus, im Vergleich zu dem einen oder anderen Team, wo wir gleich drauf eingehen werden, schon ein bisschen mehr individuelle Qualität, glaube ich, auch da, nach allem, was man letztes Jahr sehen konnte und was man sich vielleicht auch von den neuen Jungs vorstellen kann oder versprechen kann. Von daher würde ich ein bisschen weiter oben ansetzen als Sören. Und ich glaube, oder ich wünsche es den Werderanern eigentlich, dass sie so durch die Saison kommen, dass sie möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben, weil ich einfach auch sage, dass Werder Bremen eine Mannschaft ist, die wir in der Bundesliga brauchen, mit der ganzen Infrastruktur, Stadion, Fans. Und das tut der Liga gut, dass sie wieder da sind.
Ja, denke ich auch. Schöne Worte zum Abschluss. Bremen tut der Liga gut, auf jeden Fall. Jens Stage, noch ganz kurz, ist sehr angepriesen worden von meinen Bremer Bekannten. Also die sind wohl die Vorschusslorbeeren, gehen Richtung Thomas Delaney. Da haben die Bremer ja vor vielen Jahren auch einen guten Griff mitgemacht. Also da ist wohl die Parallele zu ziehen. Lassen wir uns da mal überraschen. Eine Mannschaft, die vor dem SV Werder Bremen den Schritt über die Ziellinie erreicht hat, war Schalke 04, die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet, ist auch wieder endlich zurück nach einem Jahr Abstinenz. Und auch da das gleiche Ziel, ambitioniert, aber bescheiden, irgendwie möglichst schnell die Punkte zusammenkratzen. Man stellt sich, wenn es gut läuft, auf die nächsten 2-3 Jahre Abstiegskampf ein, in der Hoffnung, immer überm Strich zu bleiben. Etat liegt bei knapp 40 Millionen, damit auch deutlich am unteren Ende der Tabelle, der Nahrungskette. Also die großen Zeiten auf Schalke sind vorbei, wo mit dem Geld so um sich geworfen wurde und einige Spieler sich die Taschen voll gemacht haben und keine Leistung gezeigt haben. Zeigen, glaube ich, auch hier einige Transfers. Die Mannschaft unterm Strich, viele Namen sagen mir so jetzt nicht wirklich was. Über den einen oder anderen hat man ein bisschen was gelesen. Ein bunter Mix aus viel Erfahrung und jungen Spielern. Kann funktionieren. Interessant wird natürlich, wie der neue Trainer Kramer einschlagen wird, beziehungsweise wie er die Mannschaft führen wird, ob er denen ein Gesicht verpassen kann. Ist ja bei den anderen Stationen vorher nicht so wirklich positiv in Erscheinung getreten. Außer einmal der Klassenerhalt mit Arminia Bielefeld, häufig immer rausgeflogen und vom Hof gejagt worden. Aber auch da, was die Fanpotenzial angeht und auch die Erwartungshaltung auf Schalke, wird eine spannende Saison bei den Schalkern werden. Und auch vorne im Sturm wird man wahrscheinlich auch ziemlich viel Durchschlagskraft setzen. Da hat man jetzt Simon Terodde und Sebastian Polter geholt.
Weltklasse-Stürmer, Sebastian Polter, ja.
Und alles in allem schätze ich da jetzt die Schalker nämlich schon hinter dem SV Werder Bremen ein. Wenn du mal so über den Kader geflogen bist.
Also ich bin gespannt, weil du hast natürlich auch im Sommer Nathrofen Schröder mit Yoshida und Kral zwei Spieler geholt, die ja auch schon international erfahren sind. Also die können schon eine gute Rolle spielen. Du hast es gesagt, du setzt vorne natürlich auf echte Neuner mit Terodde und Polter. 11 Neuzugänge, wenn ich das richtig hochgerechnet habe, das ist natürlich schon einiges. Der Start ist ja geglückt im DFB-Pokal. Also sie gehen zumindest mit einem guten Gefühl in die neue Saison. Letztes Jahr lief es ja auch wirklich rund. Das wird eben der Faktor sein, die Stimmung. Ja. Die kann nicht tragen in Schalke, wenn es positiv läuft, und wenn es negativ läuft, eben nicht. Und darauf wird es ankommen, so lange wie möglich auf dieser Euphorie zu schwimmen und den einen oder anderen Punkt zu holen.
Ja, Fabi, vor allem gerade jetzt am Anfang, glaube ich, nicht sofort den Anschluss verlieren, mit einem positiven Gefühl, beziehungsweise schon mit den einigen Punkten gut starten, geht mit dem Auswärtsspiel in Köln los und dann daheim gegen Gladbach, sind natürlich zwei richtig klasse Spiele auch schon für die Schalke, auf die sie sich freuen können.
Ja, also ich habe auch aufpassen müssen, dass ich keine Daumenzerrung bekomme beim Scrollen oder Blättern letztendlich bei den Zu- und Abgängen. Das ist ein kompletter Umbruch. Was gibt der Kader her? Ja, das wird sich letztendlich zeigen. Klar, du hast den ein oder anderen prominenten Namen oder sagen wir mal so etablierten Bundesliga-Spielernamen auch definitiv im Kader. Auf was kommt es bei den Schalkern an? Ich glaube, ganz viel kommt es darauf an, wie man in die Saison startet. Ich kann mich in der Abstiegssaison erinnern, dass es, glaube ich, die ersten 4, 5 Spieltage, glaube ich, ja, keine Punkte oder glaube nur 3 Punkte gab. Du hast ein relativ, ja, sag ich mal, auf die Kölner bezogen, auf die wir gleich nochmal darauf eingehen, glaube ich, auch ein Gegner, wo du ja positiv in die Saison starten kannst, wenn ganz viel zusammenkommt. Dann hast du Gladbach, dann in Wolfsburg. Ist natürlich auch ein happiges Auftaktprogramm für die Schalker mit dem Kader, und es kommt ganz viel drauf an, wie ruhig es im Umfeld ablaufen wird, wie die ersten Spiele auch vonstatten gehen, wie die Fans dann letztendlich mit der Mannschaft mitgehen. Jeder weiß, wie schnell in Schalke die Stimmung umschwenken kann von ja, Ekstase zu Tristesse sozusagen. Was gibt der Kader her? Ja, ich glaube, es kann nur um den Nichtabstieg gehen. Alles, was darüber hinausgeht, ist, glaube ich, zumindest nach meinem Verständnis, des Guten zu viel. Von daher, für die Schalker muss es darum gehen, sich relativ frühzeitig auch zu retten. Allerdings gehe ich davon aus, dass es ein langer Weg wird, über 34 Spieltage sich dann letztendlich auch zu retten. Ich würde es ja aber definitiv nicht als einen der beiden fixen Absteiger, wenn ich tippen müsste, im Vorfeld der Saison, würde ich definitiv nicht mit Schalke gehen, sondern glaube fest dran, dass die Schalker es schaffen, über dem Strich zu bleiben.
Okay, Fabi, kurz, letztes Jahr hatten wir eine private Wette laufen, kannst dich ja noch daran erinnern, die hat es ja verloren. Ich biete dir hier an der Stelle eine neue Wette an. Simon Terodde, 10 Tore plus, würde ich setzen.
Nein.
Okay.
Ich setze dagegen.
Setz dagegen, gut, dann haben wir ja schon unsere erste Wette. Ja, ihr habt es gerade angesprochen, positiv in die Saison starten. Ja, gestern ist deine Mannschaft nicht so positiv in die Saison gestartet. Hertha BSC Berlin, Fabi, eine Mannschaft, die dir letztes Jahr schon ziemlich ans Herz gewachsen ist. Nach dem ja, erfolgreichen Sieg in der Relegation herrschte ein bisschen Aufbruchstimmung in der Hauptstadt. Man versucht jetzt mit Sandro Schwarz den Umschwung einzuleiten. Neue Spielidee will man mit reinbringen. Einige neue Spieler wurden geholt. Erste Halbzeit sah soweit ganz gut aus in Braunschweig. Dann verspielt man 2-0, fliegt hinterher dann raus. Auf was können wir uns bei der Hertha in dieses Jahr einstellen?
Ja, zuallererst glaube ich, dass die Personalie Schwarz, glaube ich, ziemlich gewagt war oder mit ziemlich viel Risiko behaftet war, mit dem Trainerstart in die Saison zu gehen. Ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, dass sie wirklich jemanden mit mehr Erfahrung der mehr vorweisen kann, letztendlich auch an Erfolgen auch national, vielleicht auch im Zweifel sogar international. Ich glaube, ich habe es ja damals schon gesagt, dass wahrscheinlich Kovac zu früh in Wolfsburg unterschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er jemals Thema war bei der Hertha. Aber ich glaube, dass das schon ziemlich viel mit Risiko verbunden war, letztendlich die Personalie als Trainer vorzustellen. Ne? Das ist Punkt 1. Punkt 2, glaube ich, ist es natürlich auch dankbar von der DFL letztendlich gleich zum Auftakt mit einem Derby oder Stadtderby gegen Union zu starten. Jeder weiß, wie letztendlich die Fanlager elektrisiert sind bei dem Berliner Stadtduell. Und ich möchte es mir nicht vorstellen, wie die Saison losgeht nach dem Pokalspiel jetzt, was definitiv ein absolutes Desaster war. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Wenn das Derby auch noch verloren geht, dann hast du ab Samstag da richtig Feuer unterm Dach, und jeder weiß, wie wichtig eigentlich Ruhe ist, wie die Mannschaft auch verunsichert war im Laufe der letzten Saison. Und ja, mir stellt sich einfach die Frage, wie die Saison letztendlich laufen wird, weil ich glaube, dass Union mit Sicherheit kein leichtes Schloss zu knacken ist für die Hertha. Im Gegenteil, ich gehe sogar schwer davon aus, wenn ich wetten müsste, dass die Unioner das vor allem zu Hause auch wirklich rocken vor ausverkauftem Haus. Ja, und ich glaube, vor der Hertha stehen leider für jeden, der es mit der Hertha hält, ja, schwierige Zeiten bevor.
Okay. So, was die Transfers angeht, hat die Hertha wieder Spieler geholt, die so ein bisschen zumindest nicht in unserem Sichtfeld und unserem Radar sichtbar waren. Außer Jonjo Kenny hinten als Rechtsverteidiger, den wir ja noch von Schalke-Zeiten kennen, war da nicht viel bei, oder?
Stimmt, ja, den Namen hätte ich jetzt auch sofort gesagt, hat ja auch in der letzten Saison einige Spiele für Everton bestritten, also das ist sicherlich ein Upgrade auf der rechten Seite, defensiven Seite. Bin ich ehrlich, also Wilfried Kanga kannte ich jetzt nicht, schaue auch keine Schweizer Liga. Ja gut, Jesse Nankam, letzte Saison ja lange Zeit verletzt gewesen, dann ein bisschen noch in Fürth gespielt. Ja, wir müssen uns überraschen lassen, aber ich würde schon sagen, wenn man auch einige erfahrene Spieler dann doch geholt hat, mit 25, 26, international auch aktiv waren, dass die Härte von einer sehr, sehr langweiligen Saison steht und nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.
Okay. Ja, eine Mannschaft, die dieses Jahr definitiv auch nicht bis zum Ende zittern will und auch nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben will, ist der VfB Stuttgart. Trotz neun sieglosen Spielen am Ende der letzten Saison hält man weiter an Mislintat und Materazzo fest. Das ist das Positive, glaube ich, dort, dass sie in Ruhe arbeiten können. Und was man dem VfB, glaube ich, auch zugute halten muss oder einfach nur Daumen drücken, noch so eine solche Saison wie letztes Jahr kann es eigentlich nicht nochmal geben. So viele Verletzungen und gerade auch die wichtigen Stammspieler, die über Monate ausgefallen sind, kann es eigentlich nicht nochmal geben. Und ja, der VfB konnte eigentlich seine Leistungsträger, die vermeintlichen, zumindest bis jetzt, Stand heute, eigentlich alle zusammenhalten. Und wenn die Mannschaft so eigentlich auf dem Platz steht, auch eine starke Startelf auf den Platz bringt. Wagnoman ist jetzt noch vom HSV verpflichtet worden. Und nach vorne hin, Sascha Kalajdzic bleibt weiterhin, ja, lass uns mal überraschen, ob er da bleibt oder doch noch nach England wechselt. Potenzial ist auf jeden Fall bei der Mannschaft viel da. Man erhofft sich von vielen jungen Spielern jetzt endlich den erhofften nächsten Step, der letztes Jahr leider ausgeblieben ist. Und ja, der Ton wird auch ein bisschen rauer. Letztes Jahr hat man einigen Spielern noch viele Fehler verziehen. Viele Punkte, Fabi, haben wir ja einige Spiele gehabt, die sie dann unglücklich noch aus der Hand gegeben haben. Wird mehr Konzentration gefordert und auch allgemein muss einfach viel mehr Konzentration bei der Mannschaft herrschen, um da die nötigen Punkte dann auch einzubehalten.
Ja, ich glaube, das Thema VfB Stuttgart, glaube ich, müssen wir vielleicht nochmal um knapp 4 Wochen verschieben, weil ich glaube, das Transferfenster ist ja noch bis zum 31. August offen. Es gibt den ein oder Mangala hast du vergessen in deiner ja, Bewertung, weil ich glaube, er war schon auch ein Spieler, der jetzt zu Nottingham gegangen ist, der schon eine Säule war. Trotz alledem, ich gebe dir recht, es ist der ein oder andere dabei, der trotz alledem, aber das ist im Moment wahrscheinlich auch die größte Gefahr für den VfB Stuttgart, durchaus attraktiv sein kann für auch ja, Mannschaften, die vielleicht nochmal vom Level her ein, zwei Stufen über dem VfB stehen. Borna Sosa wird ja immer wieder mit dem einen oder anderen Verein in Verbindung gebracht. Silas, wo ich mir wünsche, dass er ja fit bleibt oder fit ist zum Saisonstart und sein altes Level von vor seiner Verletzung bekommt. Kalajdzic. Ja, weiß ich nicht, ob es für ihn den Markt gibt, den er sich selbst vorstellt. Ich glaube, es gab ja auch ein paar Querelen letztendlich zum Trainingsauftakt. Wünsche ich mir auch, dass er bleibt. Dann hast du mit Sicherheit auch eine Truppe zusammen, die hoffentlich ja sich auf das einschwören kann, was man sich von der Mannschaft verspricht oder erhofft. Geschlossenheit, auch dass der ein oder andere den Durchbruch dieses Jahr schafft und dann kann man ziemlich viel Spaß mit dem VfB haben, aber wie gesagt, ich glaube, es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, um letztendlich abschließend auch zu sagen, okay, das ist die Mannschaft, die da und da landen wird, weil eben zu viele Konstanten meines Erachtens zumindest nicht hundertprozentig sicher sind.
Ja, diese mitreißenden Spiele, ich erinnere mich da so an ein Spiel in der Rückrunde war es, glaube ich, nach einem 0-2-Rückstand war es, glaube ich, gegen Gladbach, wo es da wirklich bis zur Schlussphase richtig Tollhaus war. Ja, solche Spiele wollen wir vom VfB einfach wieder häufiger sehen, ne?
Ja, absolut, absolut. Aber ihr habt es ja auch schon richtig gesagt. Entscheidend wird sein, was ist am 1. September? Sind die Stammspieler wie Kalajdzic, Sosa, sind die noch da? Und ich glaube, dann kann man VfB auch bewerten. Der Monat wird lang. Da gibt es sicherlich einige Vereine, die Spieler haben wollen. Aber so hat der VfB, wenn die Stammspieler bleiben, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die dann auch den Klassenerhalt schafft, wenn natürlich auch alle gesund bleiben.
Okay. Ja, Fabi, wir kommen jetzt zu einer Mannschaft, die es tatsächlich geschafft hat, im 12. Bundesliga-Jahr im Stück zu gehen. 8-mal in 11 Jahren haben sie es geschafft, mit weniger als 40 Punkten die Liga zu halten. Eigentlich müsste man dem FCA ja doch schon einen kleinen Pokal aushändigen. Trotz jedes Jahr ganz, ganz schlechten Leistungen und gerade in den letzten Jahren auch total die Identität verloren vom Spielstil her, ist der FCA für mich, da lege ich mich jetzt fest, stand jetzt einer der absoluten Abstiegskandidaten, habe ich sogar auf 18 gesetzt. Ich kann mit dieser Mannschaft, auch wenn da wirklich wieder viel Positives geschrieben wird und wieder Aufbruchsstimmung und mit neuem Trainer, kann ich nicht wirklich mitgehen. Ich weiß ja nicht, ob du mich da eines Besseren belehren willst. Sicherlich ein Udokai ist jetzt dieses Jahr nach einer ganz langen Verletzungssaison auch wieder hinten gesetzt und mit Sicherheit auch ein Pfeiler hinten drin, aber so an sich da den Umbruch zu schaffen, weiß ich nicht.
Ja, bei dir im Hintergrund kommt Tatütata.
Ja, das ist schon das erste Zeichen.
Das ist offensichtlich ein Zeichen. Mir geht's ähnlich. Ich weiß nicht, welchen Spielstil letztendlich die Augsburger die letzten Jahre versucht haben, ein Stück weit zu implementieren. Enrico Maaßen auch jemand, der wenig Bundesliga-Erfahrung mitbringt, trotzdem die Hoffnungen in Augsburg auf beiden Schultern trägt. Sehr große Hoffnungen der Augsburger Fans und Anhänger. Aber wie gesagt, für mich gibt der Kader nicht wirklich viel her. Auch die Neuzugänge sind für mich keine Spieler, die dich letztendlich auch in der Qualität oder qualitativ in der Spitze des Kaders verbessern. Von daher ist für mich Augsburg nach wie vor auch die letzten Wochen immer schon der Abstiegskandidat Nummer 1.
Auch sind wir uns einer Meinung. Ja, Sören, und dann kommt noch eine ganz bittere Nachricht beim FCA noch natürlich im zentralen Mittelfeld.
Ja, Niklas Dorsch wird ja lange fehlen. Klar, ist ein wichtiger Spieler gewesen letzte Saison, aber sie haben den Ersatz ja verpflichtet mit Elvis Redzepi. Du hast dann, im Pokal hat Carlos Grezo auf der 6 gespielt. Also sie haben da natürlich noch Leute in der Hinterhand, aber mir geht es da so wie euch. Mir gibt der FCA im Moment auch nicht viel und für mich auch eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielen muss.
Ja, und der hochgepriesene Winterneuzugang, Peppi, der hat, glaube ich, jetzt am Wochenende auch nicht in der Startformation gestanden, ne?
Wurde eingewechselt, ja.
Mal schauen, wie er sich da macht. So, mein lieber Sören, jetzt gehört dir komplett die Bühne. Was hat der VfL Bochum dieses Jahr für Ziele, Ambitionen und womit kann er uns überraschen?
Ein Wort, und das steht über allem, das ist das Wort Klassenerhalt. Zweite Jahr, ähnlich wie bei uns Podcastern, wird das schwerste Jahr. Nein, es geht nur um Klassenerhalt im Sommer mit Bella Kotschap, Leitsch, junge Spieler verloren, die ja so nicht zu ersetzen sind. Er hat mit Ivan Ordez einen Innenverteidiger verpflichtet, der auch letzte Saison nicht viele Spiele gemacht hat aufgrund des Ukraine-Kriegs. 30 schon, da wird man sehen, ob er die Jungs ersetzen kann. Es wird eine brutal schwere Saison. Die Vorbereitung lief sehr, sehr durchwachsen. Wir haben im Moment ein Problem auf der Linksverteidigerposition mit Stefanidis und Danilo. Fallen zwei Spieler wohl länger aus. Dann hat man Jannis Horn letzte Woche verpflichtet. Er hat sich natürlich dann auch noch im DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Berlin verletzt, musste schon nach 24 Minuten raus. Also da ist ein großes Fragezeichen. Im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld hat man zwar mit Förster und Stöger nachgebessert, aber auch da will man sich noch verpflichten, weil Jacek Guralski auch noch lange ausfallen wird nach einer Augen-OP. Also vieles noch, wird die nächsten Wochen erst zeigen, wo der VfL wirklich steht. Vorne ruhen die Hoffnungen auf Simon Zoller, der Kreuzbandriss wirklich richtig gut auskuriert hat, der auch jetzt in Berlin getroffen hat, präsentiert sich sehr gut. Takuma Asano will auch ein gutes zweites Jahr spielen, kommt immer besser in Fahrt. Philipp Hofmann aus Karlsruhe gekommen, eine klassische 9. Spieler sind da, die durchaus Potenzial haben, erfahren sind, aber es wird brutal schwer. Gerade wenn man schaut, die Konkurrenten mit Werder Bremen, dass die deutlich namhaftere, möchte ich jetzt mal sagen, Spieler verpflichtet haben. Es wird brutal schwer. Klassenerhalt wäre das große Ziel, aber es geht wirklich nur von Spiel zu Spiel. Auch bei Misserfolg, meinetwegen 3-4 Spiele hintereinander, geht es auch nur als Gemeinschaft. Das haben die Fans aber auch schon im Trainingslager gesagt. Da waren viele, sind mitgereist. Und die positive Stimmung aus der letzten Saison soll natürlich weitergetragen werden. Aber nochmal ein Wort, Klassenerhalt, das wäre ein riesen Wunder. Und da arbeiten jetzt alle für, egal ob Spieler, Trainer, aber auch die Fans. Also ja, wir werden viel leiden müssen, aber wenn am Ende dann wirklich wieder der Bundesliga oder die Teilnahme an der Bundesliga klar ist, dann dürfen wir uns alle freuen.
Und einen weiteren Fan habt ihr jetzt am Wochenende auch hinzugewonnen mit Fabi, der ja auch von einem, wie war der Wortlaut nochmal, Fabi? Weltklasse-Auftritt zum Weiterkommen im Pokal?
Absolut. Aber ich glaube, das war so schön zusammengefasst, dass sich jeder weitere Kommentar von mir nicht qualifiziert, um in dieser Aufzeichnung vorzukommen. Von daher unterstreiche ich alles, was Sören letztendlich von sich gegeben
hat. Sehr schön, sehr schön. Boah. Ja, notier dir das im Kalender, Sören.
Ja, ich bin sprachlos.
Ja, kommen wir zu einer Mannschaft, die letztes Jahr ja viele Möglichkeiten hatte, die jetzt vielleicht auch sogar schon hätte Champions League spielen können, am 25. Spieltag noch auf Platz 4. Dann folgten leider 9 sieglose Spiele am Stück. Und am Ende spiegelt sich die Saison der TSG Hoffenheim letztendlich in 3 Abschnitten. Solide Spiele, starke Spiele bis zu ganz schwachen Spielen. Eine Mannschaft, die nach vorne hin im letzten Jahr mit zu den absoluten Top-Teams gehörte im Offensivbereich. Jede Menge Spieler, die da ihre Tore gemacht haben. Das Hauptproblem letztes Jahr definitiv bei der TSG war die Defensive, wo man trotz der guten Spieler wie zum Beispiel ein Vogt, der die letzten Jahre ja eigentlich auch immer grundsolide hinten drin gespielt hat, ein ziemlich schlechtes Jahr erwischt hat. Benjamin Hübner, der lange ausgefallen ist. 60 Gegentore sind für so eine Mannschaft, die das Ziel hat, um Europa mitzuspielen, definitiv zu viel. Man hat jetzt noch Ozan Kabak von Schalke verpflichtet. Der türkische Nationalspieler, vor vielen Jahren auch hoch gelobt, ist damals, Fabi, glaube ich, nach Liverpool oder so, glaube ich, mal ausgeliehen worden. Ne? Oder war schon auf dem Sprung nach England. Daher hofft man sich auf jeden Fall mehr Sicherheit in der Defensive. Und was soll sich großartig jetzt für diese Saison ändern, wenn die TSG es schafft, sich hinten in der Defensive wieder zu festigen, resoluter zu verteidigen? Mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass die TSG auch wieder um die Europacup-Plätze angreifen wird. Potenzial ist da. André Kramaric hat letztes Jahr auch eine Durchschnittssaison gespielt. Und wenn er auch wieder zu der Topform findet, wird es für die TSG auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel stattfinden diese Saison. Ich weiß ja nicht, wie eure Einschätzung bei der TSG so aussieht. Ist ja immer also eine Mannschaft, die so ein bisschen unterm Radar läuft.
Also einmal kurz Grundkurs Mathematik, oberes Drittel der Tabelle heißt praktisch, wenn ich 1 bis 6, 0, widerspreche ich komplett. Okay. Das ist eine Mannschaft, Copy and Paste von dem, was ich vor der letzten Saison gesagt habe. Ist eine Mannschaft, die für mich auch vom Kader her gar nichts hergibt. Die wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dafür sind sie individuell mit dem einen oder anderen Spieler zu gut besetzt. Dazu noch andere Breitenreiter als Trainer, der auch noch einige schuldig ist in Form von erfolgreich als, ja, als Bundesliga-Trainer zu arbeiten. Ich glaube, die TSG ist eine Mannschaft, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, aber auch ganz, ganz wenig bis gar nichts mit den internationalen Plätzen und sich letztendlich da wieder, nee, und sich letztendlich da einordnet, wo sie, glaube ich, auch ein Stück weit hingehören, ins Niemalsland der Tabelle.
Klare, harte Worte. Klar, jetzt mit dem Abgang von David Raum nach Leipzig natürlich ein herber Verlust. Interessanten Transfer, die den TSG noch getätigt hat, fand ich fürs defensive Mittelfeld. War ja schon im Laufe der letzten Saison zum Ende hin bekannt geworden. Grischa Prömmel kommt von Union Berlin. Finde ich einen ziemlich guten Wechsel, da ja Flo Grilic momentan ja vereinslos ist. Er hat die TSG ja auch verlassen. Und ja, so in deiner Einschätzung vielleicht noch?
Ja, mittelmäßig. Also zu gut, um abzusteigen, aber auch zu schlecht, um ja, einen internationalen Wettbewerb anzupeilen.
Okay, gut. Dann befinden wir uns, glaube ich, jetzt bei den Mannschaften, die da alle so in Frage kommen. Ich schmeiße jetzt mal die nächste Mannschaft in den Raum, da könnt ihr euch dann mal zu äußern. Was sagen wir denn dann zu den Mainzern?
Ja, ähnlich. Ähnlich. Sie hatten natürlich letzte Saison richtig gut. Ja, gute Phase. Mit Bruce Svensson natürlich auch einen richtig guten Trainer, der das alles da kennt in Mainz. Ja, gut. Wir haben mit Maxim Leitsch natürlich einen sehr, sehr guten Innenverteidiger aus Bochum geholt. Aber sonst die Neuzugänge mit Fulgini sagen mir persönlich nicht viel. Und auch da würde man sich überraschen lassen. Würde ich aber auch sagen, dass es jetzt keine Mannschaft ist, die jetzt zum Start weg, die ich zum Start weg als Abstiegskandidaten einstufen würde.
Okay. Ich meine, es ja letztes Jahr, Fabi, natürlich ja, den Grundstock zu Hause gelegt mit 35 Punkten zu Hause. Das Problem war letztes Jahr ja eher die Auswärtsspiele, wo sie nur 11 Punkte insgesamt geholt haben. Wenn das sogar noch besser werden sollte, könnten die Mainzer vielleicht auch ein bisschen noch weiter oben angreifen. Aber ich glaube, Mainz ist eine Mannschaft, die da wirklich so diese Position einnimmt. Für unten zu gut, für oben zu schlecht. Mit Niakate natürlich den Top-Mann in der Defensive an Nottingham verloren, die ja auf Einkaufstour in der Bundesliga waren. Und nach vorne hin haben sie natürlich mit Johnny Burkhardt und Unisivo ein eingespieltes Sturmduo. Und Fabi, glaube ich, einer von deinen Lieblingsspielern, Stach im defensiven Mittelfeld. Fandest du, hatten wir uns darüber unterhalten, ja auch positiv, dass er jetzt nicht irgendwie wechselt oder so, sondern dass sie da auch noch mal ein, zwei Jahre vielleicht in Mainz bleiben, ne?
Ich glaube, es ist ziemlich gut zusammengefasst von euch beiden. Ich glaube, man muss die Erwartungshaltung, glaube ich, an den Mainzern, darf man auch nicht zu hoch schrauben oder künstlich letztendlich hypen. Ich glaube, es ist wirklich eine Mannschaft, was ich gut finde, was, glaube ich, auch ein bisschen so den Charakter der Mannschaft hoffentlich widerspiegelt, ist die beiden Jungs Burkhardt und Stach, die dann einfach sagen, okay, wir geben uns noch mal ein Jahr in Mainz, wir spielen Bundesliga, wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, internationale Plätze wäre jetzt definitiv zu hoch gegriffen, aber ich glaube, es ist eine Mannschaft, die irgendwo ins Mittelfeld der Tabelle sich einordnen wird. Natürlich, alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich maßgeblich auch, hängt davon ab, was ja die sogenannten Top-Mannschaften oder auch die größeren Clubs letztendlich auch nächstes Jahr bieten. Aber ich glaube, wir können uns auf eine Mainzer Mannschaft freuen, die an dem einen oder anderen Tag durchaus für eine Überraschung gut ist, wenn es gegen einen von den Großen geht. Aber ich würde mich einfach mal ganz entspannt auf die Saison einlassen und auf der anderen Seite relativ beruhigt sein als Mainzer, wenn es um das Thema Abstieg geht.
Ja. Grundgerüst die Defensive. Alle Bundesliga-Trainer sind sich ja eigentlich einig, dass keine Mannschaft gibt, gegen die es so schwer oder so unangenehm zu bespielen ist wie die Mainzer mit ihrer aggressiven, widerlichen Spielweise. Aber so kann man seine Punkte holen und ja, mit der Einstellung, mit der Spielweise hat man definitiv nichts in den unteren Regionen zu tun. Noch eine Mannschaft, die letztes Jahr meiner Meinung nach ziemlich überperformt hat. Fabi hat es daran festgemacht, dass der Trainer die perfekte Wahl war am Anfang der Saison. Kommen wir zur Mannschaft von Steffen Baumgart und dem ersten FC Köln. Dieses Jahr ja auch international unterwegs.
Das ist, glaube ich, auch vielleicht das Problem, was die Kölner praktisch, ja, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Ich glaube, zum einen natürlich, ja, dieser unglaubliche oder die unglaubliche Erfahrung, Erfahrung Europapokal letztendlich diese mitnehmen dürfen. Auf der anderen Seite die Belastung auch ja bis Weihnachten und alles, was dann danach kommt. Ich habe aber einfach dieses Jahr so ein Gefühl, dass die Qualität im Kader weniger ist als noch im Vorjahr. Ich kann es mir teilweise vielleicht auch gar nicht wirklich erklären, warum ich dieses Gefühl habe, aber ich glaube, es wird eine ziemlich anspruchsvolle, schwierige Situation für die Kölner. Was ich halt einfach auch schade finde, ist, dass so eine Mannschaft, die sich jetzt dann wie die Kölner auch fürs internationale Geschäft qualifizieren, dass halt kaum Mittel da sind, um letztendlich auf dem Transfermarkt auch mal ein, zwei ja, Spieler zu verpflichten, die wirklich auch in der Qualität her die ganze Mannschaft nach vorne bringen. Das finde ich einfach schade. Kein Vorwurf, weil die Mittel sind so begrenzt für die Kölner, dass sie ja eben keine großen Sprünge erlaubt sind. Trotz alledem, ich glaube, es wird eine ganz schwierige Situation. Aber wie gesagt, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, die sie trotz alledem beisammen haben, wird es für das Mittelfeld auf jeden Fall definitiv reichen.
Ja, ich glaube, Steffen Baumgart hat das bei der ersten Trainingseinheit schon ganz gut auf den Punkt gebracht. O-Ton war da, glaube wichtigste ist, den Verein in der Bundesliga zu halten und aus allen Schwierigkeiten herauszuhalten, ist, glaube ich, passend auf den Punkt gebracht. Die Mannschaft ist eigentlich größtenteils, alle Stammspieler sind gehalten worden. Für einen Sturm vorne wurde mit Adamian und Tigges wurden zwei weitere Stürmer verpflichtet, die ja weiterhin für den Spielstil vom FC prädestiniert sind, gerade die Flankenläufe und die Flanken dann in den 16er hinein. Da wird sich, glaube ich, auch in dieser Saison weiterhin nicht viel dran ändern. Du hast die finanzielle Lage angesprochen. Es müssen, glaube ich, noch 10 Millionen irgendwie gut gemacht werden. Ja, und da steht es ja eigentlich ja mehr oder weniger schon in den Sternen, dass da einer der Leistungsträger vielleicht dann doch noch den FC verlassen wird. Wird sich in den nächsten Wochen, wir haben ja noch einen Monat Zeit, dann zeigen, ob da vielleicht sogar Anthony Modest doch nochmal das große Geld irgendwo kassieren gehen. Und
ich glaube halt nur, dass du für alle Spieler, die du im Kader hast, es wird mit Sicherheit kein 15, 20 Millionen Transfer
nein.
Letztendlich dabei rausspringen und selbst der einzige, der mir spontan einfällt, der in der Größenordnung unterwegs ist, wäre Skiri.
Ja.
Aber ich würde tunlichst vermeiden, ihn abzugeben.
Sören, Skiri, auch einer deiner Lieblingsspieler?
Absolut. aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass der FC vor einer richtig schweren Saison steht und durchaus da unten reinrutschen kann und um den Klassenerhalt spielen muss. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube auch, dass die Neuverpflichtungen, du hast es angesprochen, Tigges, Adamian, das ist ja eher, wenn man ehrlich ist, Bundesliga-Durchschnitt, wenn überhaupt. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sie dann auch diese Belastung kompensieren können. Für mich aber eine Mannschaft, die jetzt in dieser Saison durchaus unten reinrutschen kann.
Ja, kommen wir zu der Mannschaft, die auch eine Saison komplett schnell vergessen machen lassen will. Zeichen stehen auf Neuanfang, neuer Trainer. Einige Spieler wurden schon verkauft. Finanzielle Mittel hat man momentan nicht wirklich viele. Aber mit der Mannschaft, mit dem Kader ist genug Potenzial eigentlich da, um auch wieder oben ins internationale Geschäft zu schielen. Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach mit Daniel Farke, Sören.
Ich würde da sogar sagen, dass kann ich das, was ich bei Hertha gesagt habe, auch auf Gladbach umswitchen. Ich denke mal, wenn sie eine äußerst langweilige Saison spielen, sind sie schon sehr zufrieden. Sie haben ja keinen großartigen Neuzugang getätigt. Klar, Ko Itakura hat in Schalke letzte Saison richtig gut gespielt. Da wird man sehen, wie er in der Bundesliga performt. Oskar Fraulo soll ja ein großes Talent sein in Dänemark, aus Dänemark geholt. Bin ich auch mal drauf gespannt. Die Testspiele waren wohl gut. Und ja, es wird jetzt wird sich ja auch zeigen, ob in den nächsten Wochen noch Spieler wie Player verkauft werden. Thüram ist auch noch so ein Kandidat. Brelem Bolo hat den Verein ja schon verlassen. Auch da wird es sehen. Ich denke mal, dass der Kader, den sie jetzt haben, sich auch noch ein bisschen verändern wird mit Blick auf den 1. September. Aber auch eine Mannschaft, die im Mittelfeld landen wird.
Mhm. der Spielstil, Fabi, den will Daniel Farke auch wieder anpassen, so dass er zu Borussia passt, sprich viel Ballbesitz, viel Kontrolle, Stabilität in der Defensive und dann halt mit Pressing und offensivem Fußball nach vorne spielen. Passt, glaube ich, auch mehr zu dieser Mannschaft, dieses schnelle Umschalten dann, wie es die letzten Jahre unter Hütter zum Beispiel war und Marco Rose. Wurde ja häufig dann die Defensive verlassen. Ich sage jetzt mal, 2 Spielzeiten, 117 Gegentore, ist schon eine Hausnummer, ne? Also wenn da jetzt erstmal wieder hinten ein bisschen defensiver gespielt wird, ich meine, die Qualität nach vorne hat die Mannschaft zweifelsohne, haben sie schon oft genug aufblitzen lassen. Ich habe unter anderem Flo Neuhaus dieses Jahr in meinem Kicker-Manager-Spiel, kann ich schon mal vorgreifen, mit reingenommen. Also die Gladbacher sehe ich dieses Jahr, wenn da alles normal wieder läuft, auch wieder oben mitspielen. Auf keinen Fall so schlecht wie letztes Jahr. So eine Saison können sie nicht nochmal spielen eigentlich.
Na gut, die Definition, was heißt oben mitspielen?
Also 8 bis 10. 8 bis 10.
Ist ja, da. Gut. Und dann unterstreiche ich das vollkommen. Ich glaube auch, dass es jetzt ein Jahr sein muss, wo man sich einigermaßen konsolidiert. So eine Saison wie letzte Saison wirkt jetzt auch im Sommer nach. Das sieht man an den Transfers beziehungsweise an den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Die Einnahmeseite ist fast 50% höher als die Ausgabenseite. Von daher wird es für Farke darum gehen, eine Mannschaft zu formen, die wirklich auch konstant gute Leistungen bringt. Aber ich glaube, für alles darüber hinaus ist es, glaube ich, im Moment noch zu früh, um eine Erwartungshaltung an die Mannschaft zu richten, sondern es geht wirklich darum, in ruhige Fahrwasser letztendlich zu gelangen. Und das ist schon Arbeit genug, glaube ich.
Ja, viel Arbeit hatte beim Saisonbeginn in der Vorbereitung auch Neutrainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg letztes Jahr als Mannschaft mit in der Champions League gestartet, viele Ambitionen gehabt. Alle Tugenden im Laufe der Saison komplett sind auf der Strecke geblieben. Kampf, Leidenschaft, Laufbereitschaft. Vom laufstärksten Team davor der Saison zum schwächsten Team, was die Laufbereitschaft angeht. Ja, das Ende der Bequemlichkeiten ist, glaube ich, jetzt unter Niko Kovac vorbei. Die Mannschaft präsentiert sich wirklich sehr, sehr fit. Es sind einige junge Spieler geholt worden. Der ein oder andere verdiente Spieler, unter anderem Kevin Mabu, sind weg. Junge Spieler sind geholt worden, Jakub Kaminski letztes Jahr schon, Kilian Fischer und auch gerade Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld. Niko Kovac hat eine ziemlich junge Mannschaft jetzt am Start und das wird auf jeden Fall eine spannende Saison werden. Ich glaube, Niko Kovac ist genau der richtige Trainer beim VfL Wolfsburg, der da eine ziemlich gute Mannschaft in die Saison bringen wird.
Ja. Kovac ist natürlich auch eine absolute Respektperson und ich glaube, gerade wenn du dann junge Spieler holst, die hören auch auf das, was der Trainer sagt. Es wird spannend, gerade auch mit Blick auf die Situation um Schmadtke und Schäfer. Da wird sich ja dann auch gegen Ende des Jahres wahrscheinlich einiges tun, wenn man da diese Unruhe weghält von der Mannschaft. Sie haben keine internationale Belastung. Das heißt also, sie können wirklich sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Wenn man jetzt das Wochenende nimmt im Pokal gegen Jena, war ja mehr als dürftig der Auftritt, gerade so mit 1-0 weitergekommen. Es wird spannend zu sehen sein, wie Kovac mit den jungen Spielern umgehen wird, auch die Situation im Kruse. Da soll es ja auch wieder Gerüchte geben, dass er den Verein noch verlässt. In den nächsten Wochen werden da sicherlich auch nicht gerade unspannend werden.
Max Kruse einer für den VfL Bochum, Sören?
Nein. Auf keinen Fall. Ich glaube, der darf sich im Ruhrgebiet gar nicht mehr sehen lassen.
Ja, Fabi, ganz bitter mit Sicherheit beim VfL Wolfsburg, aber der Abgang von Xaver Schlager im Mittelfeld, oder?
Ja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich zu den Wolfsburgern. Ich glaube, ich kann im Moment eigentlich gar nicht so wirklich viel zu sagen. Was erwarte ich von der Mannschaft? Definitiv, dass sie besser performt als die vorherige Saison. Was stelle ich mir vor oder was denke ich im Moment über die Wolfsburger? Boah, kann ich im Moment relativ wenig mit anfangen. Also mit dem Kader, der gibt mir jetzt nicht besonders viel her, dass ich sage, okay, die haben das Potenzial, um eine Überraschung zu liefern in Form, dass sie unter die ersten 5, 6 kommen, glaube ich nicht. Haben sie irgendwas mit dem hinteren Teil der Tabelle zu tun? Auf keinen Fall. Würde ich sagen, können wir den Stempel graue Maus, glaube ich, erstmal drauf machen und einfach abwarten, was die ersten Spiele oder der Saisonstart letztendlich auch hergibt. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Für Kovac würde es mich natürlich freuen, wenn er in die Erfolgsspur wieder einkehrt mit der Mannschaft, weil ich ihn einfach gern mag. Aber mehr kann ich, glaube ich, im Moment nicht wirklich viel sagen.
Auf jeden Fall eine ziemlich spannende Mannschaft, gerade im offensiven Bereich. Ne? Mamouche, Wind, Wimmer, Mecher ist auf jeden Fall gutes Potenzial. Ja, Potenzial hat auch die Frankfurter Eintracht für die kommende Saison. Einige Spieler geholt, auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Ja, alles überschattet natürlich von der Verpflichtung schlechthin. Mario Götze ist zurück in der Bundesliga. Da freuen wir uns mit Sicherheit, oder spreche, glaube ich, für uns drei wirklich sehr drauf. Ne? Also Mario Götze wieder zu sehen, wird der Frankfurter Eintracht gerade im Offensivspiel mit Sicherheit auch ziemlich gut tun. Und dann noch Lucas Alario von Bayern 04 Leverkusen, vorne als Zentrumstürmer verpflichtet, hat der SGE letztes Jahr ja auch so gefehlt, so ein ziemlich zentraler Stürmer. Und Champions League steht für die Eintracht dieses Jahr sogar noch auf dem Programm. Kader wurde breiter aufgestellt. Leistungsträger bis jetzt wurden immer noch alle gehalten. Auch das ewige Thema Philipp Kostic. Nachdem ja Juve Angel Di Maria verpflichtet hat, ist es da auch wieder ruhiger geworden. Vielleicht schafft es ja die Eintracht, dass Philipp Kostic dann sogar seinen Vertrag dort verlängert. Wäre natürlich richtig klasse, ne?
Ja, da würde ich auch fest von ausgehen. Ich glaube, die Optionen in Italien werden auch weniger für Kostic. Er hat jetzt einfach die Chance, auch Champions League zu spielen als Stammspieler. Das ist ja auch klar, dass er ja die prägende Figur war in den letzten Jahren. Du hast angesprochen, der Kader wurde in der Breite verstärkt. Ob sie jetzt in der kommenden Saison sich wieder für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir können uns alle auf die Auftritte der Eintracht in der Champions League freuen, gerade auch mit den Fans. Also es werden richtig, richtig gute Spiele. In der Bundesliga-Saison glaube ich allerdings nicht, dass sie da großartig Plätze, keine Ahnung, 4 bis 5, anstreben werden. Da ist die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung ja einfach dann auch zu groß.
Fabi, mit Sicherheit einer, der da wirklich der Erfolgsgarant im letzten Jahr war doch Oliver Glasner. Nie die Ruhe verloren, hat immer das Beste aus der Situation gemacht, sich nie reinreden lassen, immer die Ruhe bewahrt. Die Mannschaft ist ihm dann irgendwann gefolgt und die Mannschaft zu einer super Einheit unterm Strich geformt, belohnt mit dem Euroleague-Titel, ne?
Ja, ich denke, es wird sich halt viel zeigen, wie die Doppelbelastung, wie die Frankfurter damit klarkommen. Ich glaube, war ja letzte Saison auch so ein zweischneidiges Brett oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Letztendlich international top in der Liga war es dann ja vielleicht auch dem geschuldet, dass man irgendwann auch den Anschluss nach oben hin verloren hat zu den internationalen Plätzen. War natürlich gigantisch, was am Ende dabei rauskam. Viel wird sich zeigen, wie sie mit der Doppelbelastung umgehen. Top-Neuzugänge, glaube ich, zum Teil oder sehr, sehr interessante Neuzugänge. Und ich würde es den Frankfurtern wünschen, dass sie sich irgendwo rund um den Tabellenplatz 5, 6 vielleicht festbeißen können. Trotz alledem, es wird sich auch zeigen, wie sie in die Saison starten, wie sie die Champions League verkraften. Und dann gucken wir mal, ob die Frankfurter uns dieses Jahr wieder so viel Spaß bereiten.
Mit Sicherheit international bei den Auswärtsspielen, das wird richtig gut werden. Ja, eine Mannschaft, die das gleiche Problem wahrscheinlich haben wird wie die Frankfurter Eintracht, die aber auf dem Transfermarkt auch den einen oder anderen ziemlich interessanten Transfer getätigt hat, ist der Sportclub aus Freiburg. Letztes Jahr ab Spieltag 2 die komplette Saison über, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, immer zwischen den Plätzen 3 und 6 gependelt, am Ende 55 Punkte. Saisonrekord belohnt halt mit der Qualifikation für Europa. Und die Mannschaft von Christian Streich, da wird es jetzt auch ziemlich interessant werden, wie die es schafft, sich da auf die Doppelbelastung einzustellen. Lukas Höhler fällt jetzt auch länger aus, er ist auch verletzt. Auch ein ganz wichtiger Spieler im letzten Jahr gewesen. Dafür aber Sören mit ein paar guten, interessanten Verpflichtungen.
Ja, Ritsu Doan kennen wir ja noch aus der Zeit bei Bielefeld. Ja, ein guter Spieler für die Flügel. Kyrie hat in der zweiten Liga ja gute Quote gehabt, Torquote. Und klar, ich glaube, die überragende Neuverpflichtung ist Matze Ginter zurück zu seinem Verein. Ich glaube, das ist eine richtige Verstärkung. Ja, man wird sehen. Ich glaube, auch da ist diese Belastung. Ja, da wird man sehen, wie der Sportclub das ja verkraftet. Das ist nichts Alltägliches im Breisgau, international zu spielen. Ich glaube, man hatte das ja schon mal. Da ist man ja abgestiegen, dann, obwohl man international gespielt hat. Also da sollte der Fokus dann doch auch auf der Bundesliga liegen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass der SC wieder so eine starke Saison spielen wird.
Die mahnende Hand, der mahnende Zeigefinger, Fabi, wurde schon das ein oder andere Mal immer wieder gehoben. Christian Streich weiß das, glaube ich, alles ziemlich gut zu moderieren und hat da mit Sicherheit auch schon den ein oder anderen Plan in der Schublade für die kommende Saison.
Also ich mache es kurz beim SC Freiburg mit dem allerhöchsten Respekt, mit der größten Demut, die man haben kann gegenüber dem SC Freiburg. Ich glaube, der SC Freiburg wird dieses Jahr ein Jahr haben, wo sie sich auch den nächsten Schritt machen zu einer Mannschaft, die definitiv immer um die internationalen Plätze spielen wird. Ich glaube, dass mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit dem ganzen Umfeld, dass es durchaus möglich ist, die Doppelbelastung zu stemmen. Und ich gehe davon aus, dass sie zumindest rund um die internationalen Plätze definitiv mit dabei sind.
Interessant wird zu sein, wie der Abgang von Nico Schlotterbeck aufgefangen wird durch Matthias Ginter und natürlich letztes Jahr, ob sie da weiterhin an ihrer Stärke den Standards weiterhin halten können. 25 Tore wurden da erzielt, auch eine ganz starke Quote, wird sich zeigen. Kommen wir zu einer Mannschaft, die es sogar noch vor den SC Freiburg letztes Jahr geschafft hat, die uns die letzten Jahre ja kontinuierlich von Saison zu Saison überrascht. Union Berlin dieses Jahr. Für mich auch eine Mannschaft, die wahrscheinlich dann doch einige Plätze weiter hinten am Ende der Saison aufschlagen wird. Aufgrund, jetzt haben sie letztendlich auch noch Taiwo Awoniyi verloren. Der Spieler, der sie die letzten zwei Jahre wirklich mehr oder weniger auf seinen breiten Schultern getragen hat. Und mit Grischa Prömmel auch noch einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren. Sicher, Union hat die letzten Jahre, haben die Transfers, die sie dann getätigt haben, immer gepasst. Das muss auf jeden Fall in diesem Jahr auch sofort sein, dass alle Transfers wieder top einschlagen. Und natürlich muss weiterhin die Heimstärke an der Alten Försterei aufrechterhalten werden, um dort die nötigen Punkte zu halten. Aber für Union wird es, glaube ich, dieses Jahr richtig, richtig schwer werden.
Gehe ich nicht mit. Für mich Union in dieser Saison sogar eine Mannschaft, die nicht nur um die Europacup-Plätze mitspielt, sondern sogar auch um die Champions League-Quali gewagt. Sicherlich die These von mir, aber sie haben auch wieder im Sommer richtig, richtig gut gearbeitet. Oliver Runert, ich glaube, sind es 5 ablösefreie Spieler geholt, die durchaus Qualität haben. Ich denke da an Danilo Duki aus Arnheim geholt. Ein sehr guter Innenverteidiger mit Diego Leite von Porto, auch einen richtig guten Innenverteidiger. Also sie stellen sich in der Breite auch sehr gut auf. Vorne mit Sibacho von Bern, der soll ja auch ein richtig guter Stürmer sein. Jamie Leveling, der hat ja in Fürth in der letzten Saison einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Also ich glaube schon, gerade mit dem breiten Kader, dass Union eine sehr erfolgreiche Saison spielt und sich zu dem Verein entwickelt, der konstant um internationale Plätze spielen wird.
Okay, jetzt bin ich mal auf Fabis Einschätzung gespannt.
Nee, gehe ich komplett mit. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso, wenn ich den Kader anschaue. Der ist richtig gut doppelt besetzt. Ich glaube, die können alles auffangen, letztendlich, was auf sie zukommt in Form von Belastung. Ich finde, dass es auch sehr, sehr ausgeglichen ist. Wenig Substanzverlust, wenn eine Person oder ein Spieler ersetzt werden muss, ist eine gewisse Erfahrung in der Mannschaft. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass die Unioner wieder um dieselben Ziele spielen wird, die sie letztes Jahr erreicht haben.
Ja, jetzt kommen wir langsam in die Spitze. Fabi, wir haben diese Mannschaft am Wochenende schon uns zusammen angeschaut und waren gerade aufgrund der zweiten Halbzeit beim Supercup von der Offensive von RB, die war schon wieder ganz gut drauf. können wir uns, glaube ich, auch in dieser Saison wieder auf das ein oder andere Torspektakel und Offensivspiel der Leipziger freuen. Der Kader weitestgehend oder eigentlich komplett zusammengeblieben, keine wirklichen Abgänge gehabt. Wichtigste, Christopher Nkunku wurde der Vertrag verlängert. Ausstiegsklausel nächstes Jahr, glaube ich, zwischen 60, 70 Millionen. Jetzt vor kurzem wurde dann noch David Raum verpflichtet für die linke Seite. Auch ein ganz, ganz guter Transfer für die Leipziger. Und noch Xaver Schlager fürs defensive Mittelfeld. Da wird dann spannend sein, ob dann Konrad Leimer vielleicht dann doch noch wechseln wird oder ob beide Defensivspieler dann im Leipziger Kader stehen werden am Anfang der Saison. Und Leipzig, eine Mannschaft, mit der wir dieses Jahr mal wieder auf jeden Fall, wenn sie den Start nicht verschlafen, so wie letztes Jahr, dann doch als Bayernjäger, meiner Meinung nach, Bayernjäger Nummer 1 auf dem Zettel haben müssen.
Ja, also auch aus auch in dem Sinne bei Rasenballsport Leipzig kann man es, glaube ich, ja auch kurz machen. Es wird eine Top 3 Platzierung werden am Ende des Jahres. Das ist die Mannschaft letztendlich, so wie du auch sagst, vom Kader her, die unglaubliche Qualität mitbringt. Für ganz oben wird es nicht reichen, so viel oder so weit lehne ich mich aus dem Fenster oder lege ich mich fest, aber trotzdem, es wird definitiv für die Top 3 reichen. Interessant eigentlich auch, finde ich, inwiefern die Leipziger uns auch international repräsentieren werden. Ich glaube, da muss auch der nächste Schritt erfolgen, aber wie gesagt, ganz klar, ist ein Muss für die Mannschaft, unter die Top 3 zu kommen. Ja. Kein Weg dran vorbei.
Ja. So, und Christopher Nkunku, nochmal so eine Sahnesaison im Fuß.
Absolut. Ich glaube, letzte Saison einer der besten Spieler der Bundesliga. Deshalb also, auch im Sommer hat RB, glaube ich, einen richtig guten Job gemacht. Sie haben Transfer Plus sogar erzielt von knapp 30 Millionen, obwohl man eben so Schlüsselspieler wie Raum und Schlager verpflichtet haben. Sie haben einen breiten Kader, für mich deshalb auch der Bayernjäger Nummer 1.
Ja, letztes Jahr hat er uns schon seine Saisonprognose zukommen lassen. Der Carsten aus Leverkusen hat es dieses Jahr sich wieder nicht nehmen lassen und seine Einschätzung zu schicken. Ja, letztes Jahr war es ein gutes Oben, ein ziemlich guter dritter Platz für die Leverkusener. Ihr werdet es gleich hören. Er ist mehr als euphorisch. Lass uns das mal kurz anhören.
Servus in die Runde. Ihr habt mich um eine Kurzeinschätzung zu Bayer Leverkusen gebeten, dem möchte ich dann natürlich auch gerne nachkommen und fasse mal ein bisschen zusammen. Also, als erstes mal zu den Neuzugängen, da ist natürlich erstmal Adam Lojek zu nennen, der von Sparta Prag gekommen ist. Ich denke, das, was ich bis jetzt gesehen habe, wird man wirklich einen neuen Star der Liga bekommen, schießt beidfüßig und wird mit Sicherheit ein Jahr brauchen, aber auf lange Sicht gesehen wird das ein Star werden. Ja, sonst gibt es eigentlich keine nennenswerten Neuzugänge, die man erwähnen muss. Alles ausgespielte Jugendspieler, aber nichts, was jetzt für die erste Mannschaft ist. Also von daher eher kann man es außen vor lassen. Vielleicht noch als zur Ergänzung ist noch Bojan Palo zu sehen, der auch ausgeliehen war. Aber da weiß man auch noch nicht, die Transferphase ist noch lange, ob der wirklich dann noch im Kader ist, wenn es wirklich ernst wird. Abgänge waren Lucas Alario. Ja gut, ich sag, da braucht man halt nicht kein Experte für zu sein, dass er an Patrick Schick halt nicht vorbeikam, da er eine neue Herausforderung bei Eintracht Frankfurt gesucht hat. Dann Julian Baumgartlinger, der seine Karriere vielleicht nicht beendet hat, aber nicht mehr bei Bayer Leverkusen zumindest einen Vertrag bekommen hat. Dann der Torhüter Lennart Grill, der zum 1. FC Union Berlin ausgeliehen ist, dort sich weiterentwickeln soll. Mal gucken, wie das weitergeht. Und Mitchell Weiser, dem man aber in Leverkusen überhaupt keine Träne hinterher weint. Also da ist man froh, dass er weg ist. Dann die Vorbereitung lief absolut top. Es gab keinen verletzten Spieler, außer natürlich Adli und Wirtz, die an ihren langfristigen Verletzungen arbeiten und auf ihr Comeback vorbereiten. Die Testspiele verliefen wirklich sehr, ich will doch nicht mal sagen, durchwachsen, dafür, dass sie im Rahmen des Trainingslagers teilweise stattfanden, sehr gut. Es gab einen 6:1-Sieg gegen den MSV Duisburg, ein 0:0 gegen Panathinaikos Athen und ein 2:1 gegen Udinese Calcio. dann schauen wir mal auf meine Aufstellung zu Saisonbeginn. Ich sehe im Tor natürlich Lukas Radetzky, linker Verteidiger. Ich glaube, das wird ein enges Ding zwischen Mitchell Bakker und Hinkepi. In der Innenverteidigung sehe ich Tabsoba und Tah. Und rechts natürlich Jeremy Frimpong. Auf den Sechsen wird dann wahrscheinlich Andrich gesetzt sein. Und dann wird es natürlich interessant, welcher von den dreien noch zur Verfügung steht. Das ist einmal Demirbay, Palacios oder Arangis. Gerade bei Arangis halten sich auch noch die Gerüchte, dass er in der Transferphase eventuell in seine Heimat oder zumindest nach Südamerika zurückwechseln könnte. Da bleibt es abzuwarten. Dann davor, im Mittelfeld sehe ich links Lojek, aber im ständigen Wechsel mit dem rechten Spieler Diaby. Zentral zu Saisonbeginn Asmun. Da wird es natürlich sehr interessant, wenn Florian Wirtz zurückkommt, wie sich das dann aufstellt, weil ich gerade von Asmun eine super Saison erwarte. Und im Sturm ist natürlich gesetzt Patrick Schick. So, dann einen kleinen Ausblick auf das Spiel in Dortmund. Ich erwarte ein torreiches Spiel. Und dann komme ich auch direkt auf die leichte Euphorie, die in Leverkusen herrscht, da man endlich mal die Zurückhaltung etwas abgestellt hat, und sage, dass man 3-2 in Dortmund gewinnen wird. Dann die Euphorie noch größer wird und ich wage mal die Prognose, die ist jetzt keine große Prognose, aber alle sagen immer nicht Platz 1, aber ich sage, es wird einen Rang zwischen Platz 1 und 4 werden.
Ja, ihr habt Carstens Worte gehört. Geht er da so mit oder meint ihr, die Mannschaft von Leverkusen ist dann doch ein bisschen zu sehr gehypt und haben ja jetzt schon den ersten Dämpfer am Wochenende bekommen mit einem ziemlich ganz, ganz bescheidenen Auftritt bei der Spielvereinigung Elversberg, wo sie jetzt im Pokal rausgeflogen sind. Da war die Stimmung schon nicht mehr so gut nach der super Vorbereitung.
Ja, ich bin gespannt, ob Lojek der Topstar der Bundesliga sein wird. Klar, auch ein Talent. Ich glaube, das ist ja, da ist ja auch Bayer Leverkusen für bekannt, für eine gute Ausbildung dann auch in der ersten Mannschaft. Ja, sie haben das Potenzial. Sie haben mit Patrick Schick, glaube ich, auch einen richtig guten Stürmer vorne drin. Ja, was in den letzten Jahren immer das Thema bei Leverkusen war, war die Konstanz. Und wenn die stimmt, dann können sie natürlich wieder Dritter werden oder in die Top 3 rutschen, das ist klar. Aber ich bin dann natürlich auch auf vielleicht dann im Winter, ich weiß nicht, wann Flo Wirt zurückkommt. Das wird dann natürlich auch immer spannend zu sein, wie er sich entwickelt nach der Verletzung. Aber dass Leverkusen da oben hingehört mit dem Kader, ich glaube, da sind wir uns einig.
Fabi, Leverkusen, fußballerisch Leverkusen ja immer eine Mannschaft, wo man immer gerne zuschaut. Aber auch immer mal wieder mit dem einen oder anderen Spiel, ja, wo man sich sagt, wie kann das denn sein?
Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur wieder auch das sagen, was ich die letzte Saison auch schon immer gesagt habe. Leverkusen gehört einfach in die Top 4, glaube ich, in der Bundesliga. Das magische Wort oder das Zauberwort muss sein, Konstanz auf Strecke zu liefern. Das ist letztendlich die große Herausforderung. Für die Leverkusener. Von daher glaube ich, der Kader gibt das her, dass man letztendlich eine Top-Platzierung erreichen muss, beziehungsweise verpflichtet dazu. Und wenn die Leverkusener ins Rollen kommen, ist es durchaus attraktiv und auch schön, die Spiele zu gucken. Und von daher ist meine Erwartung eine Top-4-Platzierung.
Okay. Vielleicht nur ganz interessant, das hatte ich rausgesucht bzw. gefunden bezüglich der Gegentore in der letzten Schlussviertelstunde, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, insgesamt 23 Gegentore gefangen. So viel zum Thema dann konzentriert bis zum Schluss. Ne? Da muss man dann mit Sicherheit auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Kommen wir zu der Mannschaft, die sich für dieses Jahr nicht Bayernjäger Nummer 1 schimpft. Man will der Mannschaft ein bisschen, will sie erstmal reinkommen lassen. Man will jetzt die Ansprüche nicht zu hoch setzen, so wie man es aus den letzten Jahren kennt. Man will der Mannschaft Zeit geben. Kommen wir zu Borussia Dortmund. Fabi, Aki Watzke, ist es der richtige Schritt? Oder ja, das hat man gelernt aus den letzten Jahren?
Ja, jetzt muss ich einmal in ein Vokabular-Repertoire greifen, was glaube ich nicht immer Ding ist, aber ehrlicherweise Schwachsinn, solche Aussagen. Ich glaube, wenn du so aktiv auf dem Transfermarkt bist, letztendlich auch Terzic als Lösung schlechthin präsentierst, mit ganz viel Hoffnung verbunden, dann kannst du nicht in eine Saison gehen und einen zweiten Platz ausgeben, weil dann hast du schon verloren, glaube ich. Man hat sich ja auch wirklich auch verstärkt im Sommer auf dem Transfermarkt im Speziellen. Man hat sich auch für die Transfers durchaus auch öffentlich oder medial feiern lassen. Dann muss es einfach auch ein anderes Saisonziel geben und dann musst du in die Saison gehen und sagen, ich möchte Meister werden. Alles, was dann anders formuliert wird, ist dann, glaube ich, ein Understatement, was der Mannschaft oder auch dem Verein gar nicht gerecht wird. Ich glaube, du musst den Anspruch haben, Meister zu werden. Und was kann man von der Mannschaft erwarten? Ich glaube, es ist eine absolute Top-Mannschaft der Bundesliga. Was hat oder welche Hausaufgaben haben sie dieses Jahr, ja, mehr Konstanz reinzubringen? Wird es reichen für die Meisterschaft? Nö, ganz klar nein. Aber auf der anderen Seite muss man auf jeden Fall in die Saison gehen mit einem Ziel, deutscher Meister zu werden. Denke ich, sind wir uns einig, oder?
Ja, das Hauptproblem letztes Jahr oder auch davor das Jahr waren ja die 52 Gegentore und auch gerade die Gegentore nach Standards. Dafür hat man ja jetzt mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei sehr gute, erfahrene, gestandene Bundesligaspieler auf wirklich sehr, sehr gutem Niveau verpflichtet, Sören. Ob das dann wirklich die wichtigsten Transfers waren, wird sich zeigen. Bitter ist natürlich jetzt der Ausfall von Aller im Sturm. Und wird sich halt zeigen, wie weit dann auch die 22 Tore von Erling Haaland dann im letzten Jahr die Saison aufgefangen werden können, ne?
Ja, ich glaube, bei der Qualität von Schlotterbeck bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, er hatte einfach in dieser Saison, in der letzten Saison, diesen medialen Push auf seiner Seite. Ich bin gespannt, wie der sich schlägt bei so einem Top-Club. Fakt ist ja jetzt schon mal, das kann man vorweg sagen, die Mannschaft hat auf jeden Fall jetzt schon mal ein Alibi, falls die Leistungen nicht stimmen sollten. Das ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Für mich ist diese Mannschaft noch nicht so, dass sie im Top 3 ist. Für mich wird es eher dann auf die UEFA Cup herauslaufen, gerade auch, weil mit Sepp Haller natürlich jetzt jemand langfristig ausfällt, da wird es spannend sein, ob sie wirklich nochmal nachrüsten oder den jungen Spielern wie Adeyemi oder Moukoko eine Chance geben. Aber für mich ist das keine Mannschaft, die sich mit Bayern oder Leipzig messen kann. Und von daher bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich sehe sie nicht als Bayernjäger.
Okay. Ja, alles Bayernjäger hin oder her. Kommen wir zum FC Bayern, Fabi. Am Wochenende, erste Halbzeit im Supercup. Das hat schon ziemlich viel Freude gemacht, da zuzuschauen im Offensivbereich, ne?
Ja, also ich glaube, es war ein durchaus starker Transfersommer, der so, glaube ich, auch nicht zu erwarten war. Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm, dass man letztendlich dann auch Namen präsentiert wie Mané oder auch De Ligt. Ich glaube einfach, dass da in dem Kader, was sich verändert hat im Vergleich zum Vorjahr, die Qualität, die man auch ins Spiel reinbringen kann von der Bank, das hat man jetzt am Samstag auch wieder gesehen, auch wenn bezogen auf das Spiel am Samstag dann so ein kleiner Bruch entstanden ist, meines Erachtens geschuldet auch den ganzen Wechseln, dass sich auch das ein oder andere noch finden muss. Was mir besonders Lust bereitet, ist letztendlich vor allem auch die Qualität, die nach vorne in der Offensive auf dem Platz variabel eingesetzt werden kann oder eingesetzt werden wird. On top einen Spieler, den man die meisten Experten eigentlich nicht auf dem Schirm hatten, wenn es um eine potenzielle Startelf ging, wie Musiala. der auch durchaus sein Potenzial auch in den Länderspielen das ein oder andere Mal hat aufblitzen lassen. Womit zu rechnen ist. Und ich glaube, dass der FC Bayern nach wie vor das Maß aller Dinge sein wird in der Bundesliga. Und ich glaube, man kann sich durchaus darauf freuen, dass auch am Ende des Tages ein ziemlich attraktiver Fußball in München gespielt wird.
Ja, ich denke, die Tore von Lewandowski werden da auf einige Schultern verteilt werden. Sören, Trainer will man jetzt nicht unbedingt beim FC Bayern sein, oder? Bei der Qual der Wahl für die Startaufstellung. Da wird man wahrscheinlich auch ein dickes Fell haben müssen, oder?
Nein, absolut. Also wenn du jetzt nicht Trainer bei Bayern sein möchtest, wann dann? Du hast ja eine Mannschaft, die für die nächsten Jahre aufgestellt ist. Ja, im Sommer wirklich auch junge Spieler verpflichtet. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass Bayern die nächsten 4-5 Jahre in der Bundesliga auf jeden Fall prägen wird. Dass so viel Talent, so viel Qualität. Also das ist schon richtig, richtig gut. Ich habe Salihamidžić oft kritisiert, aber in diesem Sommer kannst du ihm nur eine 1+ geben. Es ist ein überragender Kader. Die erste Halbzeit gegen Leipzig war eine echte Machtdemonstration. Und Fabi hat den Namen schon genannt, Jamal Musiala. Ich glaube, ein Spieler, der ja nicht nur die Bundesliga prägen kann, sondern ich glaube, den deutschen Fußball. Ein Riesentalent, ein richtig guter Kicker, der offensiv überall einsetzbar ist. Und ich glaube, wir können uns in den kommenden Saison richtig auf die Auftritte der Bayern freuen, weil das ist einfach brutal viel Qualität. Variabel können sie sein in der Offensive. Sie haben mit Matthijs de Ligt, wenn er dann zum Beispiel mit Upamecano spielt, glaube ich auch mit die talentierteste Innenverteidigung der Bundesliga. Also das ist schon richtig, richtig gut. Und da freue ich mich richtig drauf. Gerade als Fußballfan, das ist eine Mannschaft, die ich mir sehr, sehr gerne ansehen werde.
Mhm. Halten wir fest, der FC Bayern kann sich eigentlich wie die letzten Jahre auch nur selber schlagen. National sowieso eigentlich konkurrenzlos. Spannend wird es dann wahrscheinlich im nächsten Jahr ab April, Mai, wenn es dann gegen die anderen Schwergewichte aus den anderen Ligen geht. Und da wird es sich dann zeigen. Ja, das waren 18 Bundesligisten. Ich hoffe, wir konnten euch einigermaßen da auf das Laufende bringen. Und jetzt können wir uns, glaube ich, auf den kommenden Freitag freuen, Fabi. Saisonauftakt in Frankfurt. Wird mit Sicherheit auch eine heiße Kiste werden da in Frankfurt. Haben sich die Bayern in den letzten Jahren ja immer nicht gerade leicht getan. Ein schönes Wochenende steht uns bevor, Sören. Der VfL Bochum spielt gegen?
Zu Hause gegen Mainz.
Also schon die ersten 3 Punkte schon mal eingeplant, ja?
Müssen her.
Ja. Fabi, hatten wir noch irgendwas vergessen, irgendwelche Neuigkeiten, was wir jetzt in Zukunft noch hier mit reinnehmen wollten?
Hatten wir doch. Lasst euch mal überraschen, was wir alles im Petto haben ab der neuen Saison. Ich gehe davon aus, die eine oder andere durchaus interessante Kategorie werden wir finden, um euch letztendlich auch entsprechend zu unterhalten. Und ich freue mich riesig drauf, dass es nächste Woche losgeht. Für euch ja sowieso ein besonderes Wochenende, weil ein toller Geburtstag bevorsteht.
Oh ja.
Von daher, kann ich es kaum erwarten, nächste Woche zum Beginn der Woche meinen Senf dazu zu geben zur Bundesliga-Saison 2022-23.
So, und du hattest noch einen kleinen Aufruf bezüglich Verstärkung. Wolltest du noch mal aufrufen?
Ja, also wir haben auch ein gut gefülltes Bankkonto. Nein, Spaß beiseite. Also wir suchen natürlich auch Neuzugänge. Also wenn ihr Spiele eures Vereins hier live im Podcast analysieren wollt, könnt ihr euch gerne melden über Instagram, über Facebook. Also wir sind überall erreichbar. Wie gesagt, es geht darum, einfach eure Meinung zu eurem Verein oder generell zum Spieltag loszuwerden, egal ob Freiburg, Dortmund, Schalke, völlig egal. Schreibt uns eine Nachricht und dann werden wir schon schauen, dass wir was Gutes für den Podcast hinkriegen. Und es wäre sicherlich auch mal wieder was Neues.
Genau. Traut euch, habt keine Angst vor Fabi und Sören, vor dessen Kritik, wenn ihr was gesagt habt. Ich komme damit auch schon ein ganzes Jahr klar. Und
in diesem Sinne. Es gilt Sinn, auch, im Übrigen wollte ich sagen, falls Christian Streich Zeit finden würde, er ist immer jederzeit willkommen. Es gibt keine Begrenzung oder Limitierung bei der Zeit, die er sprechen kann. Wenn er Bock hat, falls er das hört, mein Traum- oder Wunschgast für unseren Podcast.
Wir kommen auch gerne zum Stadion hin. Wir fahren auch gerne nach Freiburg. Da steht ja eh noch was aus, Sören.
Zur Not laufe ich nach Freiburg und sammle für jeden gelaufenen Kilometer noch einen Euro für einen guten Zweck. Aber das wäre mein Wunsch oder mein Traum.
Also, den Wunsch für Fabi für diese Saison habt ihr jetzt auch gehört. Und uns hört er dann wahrscheinlich dann am kommenden Sonntag wieder, wenn dann der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga durch ist. Und ja, wir freuen uns auf euch. Jungs, habt noch eine schöne Woche. Und bis dahin.
Gut, dass wir an der Stelle Sörens Wunschgast nicht noch erwähnen, aber
jetzt müssen wir gucken.
Jetzt dein Walkout aus dieser Sendung wollte ich jetzt nicht kaputt machen
mit Sörens Wunschgast. Nee, den würde mich auch noch interessieren. Ging es Richtung Koch oder Schlager oder wo bewegen wir uns da?
Also ich glaube, er meinte letztes Mal in unserer Gruppe, meinte er, Sylvie Mais wäre jemand oder die neue Bachelorette. Ich meine, klar könnten wir als Nebenkategorie auch gern mal, sagen wir mal, einführen.
Lifestyle.
In dem Sinne. Aber ich bin immer noch Christian Streich. Hashtag Christian Streich, du bist willkommen.
Genau, und Sörens Wunschgast, da lasst euch mal überraschen, da gibt es die Auflösung dann in der kommenden Folge.
Ja? Alles klar. Danke, alles Jungs. Klar. Ciao.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.